请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Shangling Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 25. Dezember 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller, heute mit dem dritten und letzten Teil des Interviews mit David Chiang von World Forum Offshore Wind zu der taiwanischen Offshore-Windindustrie. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang über den Startschuss für die Chipfabrik ESMC in Dresden und die dazugehörige Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, einschließlich der Kommentare der beteiligten Stakeholder, wie zum Beispiel Dr. C.C. Wei, Vorstandsvorsitzender und CEO von TSMC, oder Christian Keutsch, Präsident von ESMC. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. China kritisiert die jüngsten Aussagen von US-Außenminister über Taiwan. Taiwan und Deutschland wollen Zusammenarbeit in der Strafjustiz vertiefen. Wettbewerbsbehörde: Uber Eats darf Foodpanda in Taiwan nicht übernehmen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten hat heute die jüngsten Aussagen des US-Außenministers Antony Blinken scharf kritisiert. Blinken hatte in einem Foreign Affairs-Interview erklärt, dass die Taiwan-Frage nicht nur Chinas Angelegenheit sei, sondern die gesamte internationale Gemeinschaft betreffe. Er betonte, dass eine Krise in Taiwan globale Auswirkungen hätte, insbesondere auf die Wirtschaft, da 50% des weltweiten Handelsvolumens durch die Taiwanstraße verlaufen und 70% der Mikrochips in Taiwan produziert werden. Der Sprecher des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Chen Binghua, wies diese Aussagen zurück und erklärte, die Taiwan-Frage sei eine innere Angelegenheit Chinas, in die sich niemand einmischen dürfe. Chen betonte, dass Taiwan ein Teil Chinas sei und die Lösung der Taiwan-Frage ausschließlich von den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße entschieden werden müsse. Er warf den USA vor, durch ihre Unterstützung für Taiwan die Spannungen in der Region zu verschärfen. Zudem bezeichnete er Unabhängigkeitsbewegungen in Taiwan und die Einmischung externer Kräfte als die größten Bedrohungen für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Die USA sollten sich an das Ein-China-Prinzip halten und keine Unterstützung für eine Unabhängigkeit Taiwans signalisieren. Das taiwanische Parlament wird morgen am 26. Dezember über ein Abkommen zur strafrechtlichen Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland beraten. Das Abkommen für gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen zwischen der Taipeh-Vertretung in Deutschland und dem Deutschen Institut Taipeh, das im März 2023 unterzeichnet wurde, ermöglicht beiden Seiten, bei Ermittlungen und Strafverfahren enger zusammenzuarbeiten. Dazu gehören Maßnahmen wie Videobefragungen, die Überstellung von Gefangenen, gemeinsame Ermittlungen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Laut dem taiwanischen Außenministerium hat das Abkommen bereits praktische Wirkung gezeigt, als im Oktober ein gesuchter Straftäter aus Spanien über Deutschland an die EU überstellt wurde. Das Abkommen soll nicht nur die bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland stärken, sondern auch als Modell für andere Länder dienen. So hat das niederländische Parlament kürzlich eine Resolution verabschiedet, die die Regierung auffordert, ein ähnliches Abkommen mit Taiwan zu prüfen. Jeff Liu, Sprecher des Außenministeriums, erklärte, dass Taiwan weiterhin daran arbeite, internationale Partnerschaften zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität auszubauen. Die taiwanische Wettbewerbsbehörde hat heute ihre Entscheidung bekannt gegeben, die geplante Übernahme von Foodpanda durch Uber Eats zu untersagen. Grund dafür sind erhebliche Bedenken hinsichtlich der Marktbeherrschung und der Einschränkung des Wettbewerbs. Uber Eats hatte im Mai angekündigt, das Liefergeschäft von Foodpanda in Taiwan übernehmen zu wollen, um seine Marktposition in Taiwan zu stärken. Nach einer umfassenden Prüfung kam die Behörde jedoch zu dem Schluss, dass die Fusion den Wettbewerb auf dem Markt erheblich beeinträchtigen könnte. Hunderte von Lieferpersonal protestierten Anfang Dezember gegen die Fusion und äußerten die Befürchtung, dass es für sie schwieriger werden würde, Geld zu verdienen, wenn die Fusion genehmigt würde, da Uber Eats 80-90% des Marktanteils erwerben würde, was dem Unternehmen im Wesentlichen die vollständige Kontrolle über die Festlegung der Lieferfahrertarife geben würde. Trotz der Bereitschaft von Uber, Zugeständnisse und Bedingungen anzubieten, um die Übernahme zu ermöglichen, blieb die Behörde bei ihrer Entscheidung. Sie betonte, dass der Schutz des Wettbewerbs und der Verbraucherinteressen Vorrang habe. Gesundheitsminister Chou Tai-yuan erklärte gestern auf einer Pressekonferenz, dass ab dem 1. Januar 2025 die Altersgrenzen für verschiedene kostenlose Krebsfrüherkennungsprogramme gesenkt werden, um mehr Menschen Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen zu ermöglichen. Die Ausweitung der Vorsorgeprogramme ist Teil eines langfristigen Ziels, die Krebssterblichkeit bis 2030 um ein Drittel zu senken. Chou erläuterte die neuen Altersgrenzen. Gebärmutterhalskrebs-Screenings werden für Frauen zwischen 25 und 29 Jahren nun alle 3 Jahre übernommen. Mammografien zur Brustkrebsvorsorge werden auf Frauen zwischen 40 und 74 Jahren ausgeweitet. Jährliche Tests auf humane Papillomviren, kurz HPV, werden für Frauen im Alter von 35, 45 und 65 Jahren ebenfalls eingeführt. Das Niedrigdosis-CT-Screening für Lungenkrebs wird für Männer zwischen 45 und 74 Jahren angeboten, für Frauen zwischen 40 und 74 Jahren. Stuhltests auf Dickdarmkrebs werden auf die Altersgruppe der 45- bis 74-Jährigen ausgeweitet. Personen, deren Familien Dickdarmkrebs auftrat, können bereits ab dem 40. Lebensjahr an der Vorsorgeuntersuchung teilnehmen. Krebs ist seit 42 Jahren die häufigste Todesursache in Taiwan. Die Stadt Taipeh hat heute ihre erste fußgängerfreundliche Zone im Stadtteil Xingyi offiziell vorgestellt. In einer Gasse der Jiaxingstraße haben Fußgänger Vorrang. Das heißt, sie dürfen die gesamte Straßenbreite nutzen, während Fahrzeuge auf 20 km/h begrenzt sind. Hupen ist in diesem Bereich verboten und bei Unfällen trägt der Fußgänger keine Schuld. Die Maßnahme soll die Sicherheit von Fußgängern erhöhen und ein neues Verkehrskonzept fördern. Laut dem Taipeher Verkehrsamt ist dies die erste Zone dieser Art in Taiwan. Erkennen kann man sie an den entsprechenden Schildern und speziellen Bodenmarkierungen. Zudem gibt es Asphalthügel, die Fahrzeuge zum Abbremsen zwingen. Der Bezirksvorsteher Zheng Zhiyao erklärte, dass die engen Gassen und der Bedarf an Parkplätzen den Bau eines Bürgersteigs verhinderten, weshalb die Fußgängervorrangszone als Kompromiss eingeführt wurde. Erste Beobachtungen zeigen, dass Autofahrer ihre Geschwindigkeit bereits deutlich reduziert haben. Gestern Abend verkündete das taiwanische Verteidigungsministerium auf der Plattform X die Sichtung des Weihnachtsmannes über Taiwan und wie er um 22.41 Uhr UTC+8 Taipeh mit seinem Rentierschlitten überflog. Damit hat das Ministerium an der Tradition des nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtkommandos, kurz NORAD, angeknüpft, das jedes Jahr an Heiligabend auf einer 3D-Webseite live die Route des Weihnachtsmanns anzeigt und die Anzahl der ausgelieferten Geschenke. Die Tradition reicht bis ins Jahr 1955 zurück, als ein Kind aufgrund eines Druckfehlers in einer Kaufhausanzeige die militärische Kommandozentrale in Colorado anrief und um ein Gespräch mit dem Weihnachtsmann bat. Ein diensthabender Offizier spielte damals mit und begründete die Tradition, den Weihnachtsmann beim US-Militär aufzuspüren. NORAD ist normalerweise für Luft- und Seeüberwachungs- und Frühwarnmissionen verantwortlich. Trotz aktueller Sicherheitsbedenken, wie etwa der Sichtung mysteriöser Drohnen in den USA, erklärte NORAD-Kommandant Gregory Guillot, dass die Reise des Weihnachtsmanns nicht beeinträchtigt werde. Er betonte, dass der Weihnachtsmann in einer anderen Dimension reise und sehr schnell unterwegs sei, sodass keine Gefahren für ihn bestünden. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 99,89 Punkte gestiegen, das sind 0,43%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.220,13. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 305,7 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 8,99 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 25. Dezember 2024. Heute ist es in ganz Taiwan bewölkt bei milden Temperaturen von 18 bis 24 Grad. In Jiayi und Jingmen ist Sonne vorausgesagt. In Jilong besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 30%. Und nun die Aussicht für morgen, den 26. Dezember. Morgen zeigt sich die Sonne in der Mitte Taiwans, im Norden soll es regnen, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% in Jilong. Die Temperaturen schwanken zwischen 16 und 19 Grad im Norden und 18 bis 27 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 25. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Heute hören wir den dritten und letzten Teil meines Interviews mit David Jiang vom World Forum Offshore Wind über die ehemaligen Lokalisierungsanforderungen in der taiwanischen Offshore-Windindustrie. Wer die vorherigen Teile des Interviews verpasst hat, findet das ganze Interview auf unserer Webseite unter der Rubrik Politik. Wie sieht es mit ausländischen Firmen aus, die Taiwan in der Vergangenheit verlassen haben? Denkst du, sie werden zurückkommen? Wird es jetzt einen Boom in der Offshore-Windkraft in Taiwan geben?
Ja, ich denke, wenn man sich die mittel- bis langfristige Entwicklung der erneuerbaren Energien in Taiwan ansieht, ist sie sehr, sehr positiv. Und wenn man sich die Geschäftskultur in Taiwan ansieht, ist sie auch sehr offen für internationale Zusammenarbeit. Früher waren Kollaborationen aufgrund der Lokalisierungspolitik leider eingeschränkt. Da dies nun gelockert wurde, denke ich, dass, wenn die mittel- bis langfristige Energiewendeplanung nicht dramatisch verändert wird, internationale Unternehmen Taiwan als Portfolio überdenken sollten. Sie sollten überlegen, wie sie die vorhandenen Stärken Taiwans nutzen können, um neue Möglichkeiten für Taiwan und auch für die übrigen asiatisch-pazifischen Märkte zu entwickeln.
Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass die Lokalisierungspolitik von sich aus schlecht ist, sondern sie muss flexibler sein. Und wir sehen nun, dass in der Phase 3.2 die Lokalisierungsanforderungen flexibler gestaltet werden sollen. Können Firmen wirklich von einer flexiblen Lokalisierungspolitik profitieren? Sorgt das nicht für viel Unsicherheit auf dem Markt?
Yes and no.
Ja und nein. Für Runde 3.2 wurde die Richtlinie so angekündigt, dass es sich um ein Buffet-System handelt, bei dem die Projektentwickler sich aussuchen können, wo sie die meisten Punkte erreichen wollen. Aber insgesamt ist es noch die gleiche Lokalisierungspolitik. Es ist nur die Art und Weise, wie man seine Punkte setzen kann, die sich ändert. Die Flexibilität dort ist begrenzt, denke ich.
Es ist also eine Flexibilität, in der du nicht alle Anforderungen erfüllen musst, sondern dir einen Bereich aussuchen kannst, auf den du dich hinsichtlich der lokalen Komponenten konzentrieren kannst.
So etwas in der Art, aber du musst eine Menge Anforderungen erfüllen. Es gibt eine Menge Abschnitte, aus denen du auswählen kannst, welche du erfüllen willst, vielleicht 25 Abschnitte. Und von den 25 Abschnitten kannst du sagen, okay, ich möchte in den Abschnitten 1 bis 10 mehr Punkte erzielen als in den Abschnitten 12 bis 14. Aber im Grunde musst du in all diesen verschiedenen Abschnitten immer noch Anforderungen erfüllen. Das ist aber nicht die Flexibilität, von der ich gesprochen habe, die ich mir wünsche. Die Flexibilität, von der ich spreche, besteht darin, aus der beabsichtigten Wertschöpfungskette zu ermitteln, in welchem Gebiet die taiwanische Industrie die höchste Erfolgschance hat. Ich denke, wir müssen das identifizieren und uns dann darauf konzentrieren. Neben der Offshore-Windindustrie hat Taiwan noch viele andere Industrien, die sehr gut sind, zum Beispiel Informatik, Hightech und Halbleiter. Was diese Industrien in den letzten 10 bis 15 Jahren getan haben, ist, dass sie sich erfolgreich über ihr eigenes Gebiet hinweg entwickelten und ihr Fachwissen nutzen konnten, um eine andere Branche zu verbessern. Beispiele dafür sind Smart City-Anwendungen, das Gesundheitswesen und so weiter. Ich denke, dass Taiwan die Flexibilität haben sollte, mehr bereichsübergreifende Interaktionen in der Offshore-Windenergie zu fördern.
Wie sähe denn die ideale Lokalisierungspolitik für dich aus?
Für mich persönlich wäre die ideale Lokalisierungspolitik, dass man zunächst einmal herausfindet, worin Taiwan wirklich gut ist, beziehungsweise worin es den größten Erfolg in der Wertschöpfungskette hat, sei es in der Fertigung oder im Dienstleistungsbereich. Die Identifizierung ist als erster Schritt entscheidend. Der zweite Schritt besteht darin, mehr internationales Fachwissen auszutauschen oder mehr gemeinsame Kooperationen in den Bereichen zu ermöglichen, in denen Taiwan vielleicht nicht so gut ist oder nur wenig Erfahrung hat. Man hat also etwas, worin man sehr gut ist und das man organisch verbessert. Und dann denke ich, dass man andere Branchen dazu ermutigt, sich einzubringen. Also die Informatikindustrie, die Textilindustrie, die Hightech-Industrie und all das. Wir wollen eine Lösung entwickeln, nicht nur für das verarbeitende Gewerbe, sondern auch für die Offshore-Windindustrie. Können wir das weiter ausbauen und uns auf die 25 Jahre Betriebszeit vorbereiten? Ich denke, das ist ein sehr interessanter Geschäftszweig, den wir untersuchen sollten. Und schließlich denke ich, dass wir die Interaktion zwischen der Industrie und der akademischen Forschung fördern könnten, um mehr organisches Talent zu entwickeln. Ich denke, das wäre ein guter Weg, um voranzukommen, damit mehr Innovationen und Möglichkeiten entwickelt werden können.
In der Phase 3.3 wird es nach derzeitigem Stand keine Anforderungen an lokale Komponente geben. Wie blickst du dem entgegen? Denkst du, dass bis dahin noch einige Anpassungen vorgenommen werden müssen?
Ich meine, wir können sehen, dass nach der Ankündigung der Auflösung des WTO-Streites einige Unternehmen ihre Bedenken geäußert haben. Aber Runde 3.3 wurde noch nicht veröffentlicht. Und ich denke, sobald wir mehr Klarheit darüber haben, wie die Projektentwickler in diesen Ausschreibungen ihre Partner auswählen werden, bekommen wir ein besseres Bild von der Industrie. Meine Sorge ist, dass wenn die Tore für ausländische Komponenten komplett offen sind, die taiwanischen Unternehmen, die investiert haben, vielleicht noch nicht vollständig bereit sind und bei dieser Gelegenheit den Kürzeren ziehen. Das ist meine Sorge. Denn sie haben erhebliche Anstrengungen unternommen und ich denke, wir müssen das anerkennen. Wenn es also andere Möglichkeiten gibt, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, denke ich, dass das auch eine weitere Überlegung für internationale Unternehmen ist, nach Taiwan zu kommen und vielleicht einige der bestehenden und jüngst investierten Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Geschäftsvorhaben hier zu beschleunigen.
Es gibt also noch viele Fragezeichen, aber insgesamt ist der Ausblick positiver als zuvor.
Ja. Ich denke, im Hinblick auf den Schwung der gesamten Branche ist das eine positive Nachricht, weil es ein bisschen mehr Flexibilität bei der Auswahl des eigenen Partners für die Portfolios schafft. Das ist also sehr gut. Die Frage ist jedoch, was mit den Unternehmen geschieht, die unter der Lokalisierungspolitik Investitionen getätigt haben. Was passiert mit diesen Leuten? Ich denke also, dass wir noch ein paar Monate brauchen, um ein genaueres Bild davon zu bekommen.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Juliane Miller im Interview mit David Jiang.
Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Heute geht es um den Startschuss für die Chipfabrik ESMC in Dresden. Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich davon ausging, den Startschuss habe es spätestens beim Spatenstich im August gegeben. Doch tatsächlich wurde das Projekt erst kürzlich endgültig gemacht, wie per Pressemitteilung auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums am 13. Dezember bekannt gegeben wurde. Diese Pressemitteilung, die Reaktionen der Beteiligten beinhaltet, werde ich heute hier wiedergeben. In der Pressemitteilung gab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zusammen mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, und deren Partnern Bosch, Infineon und NXP offiziell den Start der gemeinsamen Investitionen in den Bau und Betrieb einer hochmodernen Chipfabrik in Dresden bekannt. Falls es noch nicht bekannt sein sollte, der Bund fördert mit bis zu 5 Milliarden Euro die im Joint Venture European Semiconductor Manufacturing Company, kurz ESMC, von den Partnern TSMC, Bosch, Infineon und NXP geplanten Investitionen von über 10 Milliarden Euro. Dazu haben das Bundeswirtschaftsministerium und die vier Unternehmen jetzt eine vertragliche Vereinbarung unterzeichnet, so die Pressemitteilung auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums. Die Europäische Kommission hatte die geplante Bundesförderung am 20. August 2024 beihilferechtlich genehmigt. Auf dieser Grundlage konnte das Wirtschaftsministerium die beabsichtigte Förderung wie geplant noch vor Jahresende finalisieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärte, die Investition ist ein bedeutender Meilenstein für den Industrie- und Technologiestandort Deutschland. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute den Startschuss für die Investitionen in die ESMC-Chipfabrik geben können. Sie schafft Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Innovationen. Wir machen uns dadurch wettbewerbsfähiger, unabhängiger vom globalen Markt und investieren nachhaltig und langfristig in unsere digitale Zukunft. Dass TSMC als hochinnovativer Weltmarktführer für die Chip-Auftragsfertigung und führende Halbleiterunternehmen wie Bosch, Infineon und NXP hier gemeinsam investieren, zeigt deutlich, dass Deutschland attraktive und verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Mikroelektronik bietet. Die Investition unterstreicht zugleich die enge wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Deutschland und Taiwan. Die Pressemitteilung schreibt weiter, das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Vorhaben im Rahmen des europäischen Chipgesetzes im Laufe der nächsten Jahre. Die Auszahlung erfolgt dabei abhängig vom Projektfortschritt. Die ESMC-Chipfabrik ist das erste deutsche Projekt, das unter dem European Chips Act von der Europäischen Kommission beihilferechtlich genehmigt und national bewilligt wurde. Mit einer Investitionssumme von mehr als 10 Milliarden Euro ist das Projekt gegenwärtig zugleich das investitionsstärkste Projekt seiner Art im Rahmen des European Chips Act in der Europäischen Union. Die ESMC-Chipfabrik wird die wichtige heimische Chipproduktion strategisch stärken und zur Resilienz der Chipversorgung in Deutschland und Europa sowie in für Deutschland zentrale Sektoren beitragen. Ein sicherer und verlässlicher Zugang zu Halbleiterchips ist eine wichtige Voraussetzung zur Sicherung der Wertschöpfung, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft, so die Pressemitteilung. Im Einklang mit der Europäischen Union ist es das Ziel der Bundesregierung, die Fähigkeiten und Kapazitäten für die Schlüsseltechnologie Halbleiter für die Zukunft zu stärken. TSMC als weltweit führender Auftragsfertiger für Halbleiterchips kommt mit der Investition in Dresden erstmals mit einer Chipfabrik nach Europa. Dr. C.C. Wei, Vorstandsvorsitzender und CEO von TSMC, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert. Die offizielle Verkündigung des Startschusses für die gemeinsamen Investitionen in den Bau und Betrieb unserer hochmodernen Chipfabrik in Dresden markiert einen wichtigen Meilenstein für die Stärkung des europäischen Halbleiterökosystems. Zusammen mit unseren Partnern Bosch, Infineon und NXP werden wir mit unserem Werk in Dresden den Halbleiterbedarf unserer europäischen Kunden und Partner decken. Unser tief empfundener Dank gilt der deutschen Regierung für die kontinuierliche Unterstützung. Wir sind zuversichtlich, dass die ESMC eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des globalen Halbleitermarktes spielen wird. Soweit Dr. C.C. Wei, Vorstandsvorsitzender und CEO von TSMC. Für die Ansiedlung hat TSMC erfahrene Halbleiterunternehmen aus Deutschland und Europa an der Seite. Die vier Unternehmen haben zur Umsetzung des Projekts die European Semiconductor Manufacturing Company als Joint Venture gegründet. So erklärt die Pressemitteilung weiter. Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, erklärte laut der Pressemitteilung, Halbleiter sind nicht nur ein entscheidender Erfolgsfaktor für Bosch. Ihre zuverlässige Verfügbarkeit ist auch für den Erfolg der weltweiten Automobilindustrie von großer Bedeutung. Neben dem ständigen Ausbau unserer eigenen Fertigungen sichern wir über die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern unsere Lieferketten als Automobilzulieferer weiter ab. Wir freuen uns, mit TSMC einen globalen Innovationsführer zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems in direkter Nachbarschaft zu unserem Halbleiterwerk in Dresden gewinnen zu können. Soweit Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Und Jochen Hanebeck, CEO der Infineon Technologies, sagte, unsere gemeinsame Investition ist ein wichtiger Meilenstein, um das europäische Halbleiter-Ökosystem zu stärken. Damit baut Dresden, wo sich bereits der größte Frontend-Standort von Infineon befindet, die Position als eines der wichtigsten Halbleiterzentren der Welt weiter aus. Infineon wird die neuen Kapazitäten nutzen, um die wachsende Nachfrage vor allem seiner europäischen Kunden zu bedienen, insbesondere in den Bereichen Automotive und IoT. Nur mit modernen Halbleiterlösungen werden wir die globalen Herausforderungen, Dekarbonisierung und Digitalisierung bewältigen können, sagt Jochen Hanebeck, CEO der Infineon Technologies AG. Kurt Sievers, Präsident und CEO von NXP Semiconductors, sagt, NXP begrüßt diesen wichtigen Meilenstein zur Verbesserung der Lieferkettenresilienz und Stärkung der Innovationskraft in Europa. Wir danken der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen und der Europäischen Union für ihren verlässlichen Einsatz zur Stärkung des europäischen Halbleiterökosystems. Der Bau dieser neuen hochrelevanten Halbleiter-Foundry wird neues Innovationspotenzial freisetzen und dringend benötigte Produktionskapazität für die Digitalisierung und Elektrifizierung des Automobil- und Industriesektors bereitstellen. Das sagt Kurt Sievers, Präsident und CEO von NXP Semiconductors. Ray Zhuang, CEO von ESMC, äußerte sich folgendermaßen. Mit der hochmodernen Produktionsanlage von ESMC in Dresden werden wir die innovativen Fertigungsmethoden von TSMC nach Europa bringen. Im Einklang mit unserer Mission werden wir eine umweltfreundliche Fabrik errichten, die sowohl bestehende als auch innovative Techniken benutzt, um die Umwelt zu schonen. Dazu gehören eine energieeffiziente Bauweise, Wasserrückgewinnung und die Erlangung der LEED-Zertifizierung, so Ray Zhuang, CEO von ESMC. Der Präsident von ESMC wird Christian Kolsch sein und er äußerte sich folgendermaßen. In Dresden und Umgebung befindet sich das größte Mikroelektronik-Ökosystem Europas, zu dem Unternehmen, Zulieferer und Bildungseinrichtungen zählen. Wir freuen uns darauf, mit unseren starken lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um dieses Halbleiter-Ökosystem in Silicon Saxony in Deutschland und in ganz Europa weiter auszubauen. Soweit Christian Kolsch, Präsident von ESMC. Und zum Schluss noch einige Details zur Chipfabrik, wie sie in der Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums dargestellt werden. Die neue Chipfabrik in Dresden wird Technologieknoten im 12 bis 28 Nanometer Bereich auf 300 mm Wafern fertigen, unter anderem für Fahrerassistenzsysteme und zur Steuerung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen, bei der industriellen Steuerung von Maschinen oder für Kommunikations- und Netzwerktechnologien. Die geplanten Produktionskapazitäten werden eine Lücke innerhalb der deutschen und europäischen Chipindustrie schließen und mit Erreichen der vollständigen Kapazität jährlich knapp 500.000 Wafern betragen. Unter den künftigen europäischen Kunden erhalten klein- und mittelständische Unternehmen sowie Startups bevorzugten Zugang zu den Produktionskapazitäten. In Krisensituationen wird ESMC zudem Anstrengungen unternehmen, Aufträge aus der EU und Deutschland zu priorisieren. Geplant sind bis zu 2000 Arbeitsplätze, so das Bundeswirtschaftsministerium in dieser Pressemitteilung. Soweit zum Startschuss für die Chipfabrik ESMC in Dresden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 25. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht unserer Podcast-Angebote. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Changling Postel Heutz.